ARD.
Wir haben bei der Vorbereitung von Berlin Code festgestellt, dass wir ziemlich viele Ws zu bearbeiten haben, denn es war mal wieder eine Woche der Wahrheit. Es ging um den Wehrdienst, die Frage, ob sich die Regierung nach längerem Gewürge darauf einigen kann, wie sie die Bundeswehr wachsen lassen will. Und wir gucken auf die AfD, die gerade streitet, wie sie eigentlich auf Russland guckt und wer dorthin reisen sollte und wer nicht und warum sie das überhaupt tut. Lasst uns die nächste Woche angehen. Ich bin Linda Zawakis und ihr seid bei Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und bei mir sind heute Mario Kubina, der für uns auf die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik schaut, und Juli Kurz, die AfD beobachtet. Schön, dass ihr beide dabei seid.
Hallo.
Hi.
Ja, wir hatten ja richtig viele Geburtstage diese Woche. 70 Jahre alt ist die Bundeswehr in dieser Woche geworden. Und wer es nicht weiß, Bundeskanzler Friedrich Merz ebenfalls, auch noch am 11.11. Also es geht ein Gruß an die, an die Jecken. Und als Geschenk gab es nicht nur ein feierliches Gelöbnis, sondern auch eine Einigung der Koalition auf einen Kompromiss, wie bald der Wehrdienst aussehen soll. Mario, ich habe es eben gesagt, ich habe eben von Gewürge gesprochen, das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt dargestellt, aber es war tatsächlich eine schwere Geburt, das kann man so sagen, oder?
Ja, also tatsächlich, das war im Sommer für mich schon ein bisschen merkwürdig zu sehen. Da hat eine schwarz-rote Koalition in einer ganz zentralen Frage für diese gesamte Wahlperiode, in einer ganz wichtigen sicherheitspolitischen Frage, einen Kabinettsbeschluss gefasst. Und als erstes wird der im Grunde schon wieder aufgeschnürt, weil ein Koalitionspartner sagt, wir brauchen aber mehr Verpflichtung. Also das war im Grunde so ein bisschen parlamentarisches Chaos mit Ansage schon seit dem Sommer. Deswegen war ich jetzt persönlich gar nicht so überrascht, dass das noch größere Diskussionen gibt. Aber sie haben sich dann auch ein Stück weit selbst übertroffen, kann man sagen. Also es war ja vor ein paar Wochen schon eine Pressekonferenz angesetzt, die dann in Windeseile wieder abgesagt wurde, weil es doch keine Einigung gab zwischen den Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der Fraktionen auf der einen Seite und dem Verteidigungsminister auf der anderen Seite, der sich natürlich auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollte. Das ist mein Gesetz, will ich schreiben, lasse ich mir noch nichts vorschreiben. Sinngemäß, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber das war so ein bisschen, die Vibes waren das, die darüber gekommen sind. Und dann also wirklich spannend bis zuletzt, bis zu dieser Woche. Jetzt war der Zeitdruck einfach so hoch, dass sie sich tatsächlich diese Woche noch geeinigt haben. Aber das war tatsächlich ein Gesetzgebungsverfahren, wie ich es in dieser Dramatik in meinen Jahren hier im Hauptstadtstudio noch gar nicht erlebt habe.
Ich habe auch noch so ein Keyword im Hinterkopf, Losverfahren. Was klingelt da bei dir bei diesem Wort?
Losverfahren ist ja ein Wort, das wir gar nicht mehr in den Mund nehmen sollen. Wenn man mit Leuten von Schwarz-Rot spricht, sagen die gleich Igitt-Igitt. Und das hat natürlich seinen Grund, weil die Debatte an der Stelle so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Da war dann schnell von der Bundeswehr als Losbude die Rede. Das wurde also sehr schnell verballhornt und ins Lächerliche gezogen. Also Losverfahren, da geht es letztlich um die Frage, was machen wir, wenn das mit der Freiwilligkeit, die ja jetzt auch im Wehrdienstmodell so festgeschrieben ist. Anfangs soll es freiwillig sein. Die Frage, verpflichte ich mich wirklich aus freien Stücken dann zum Dienst an der Waffe oder nicht? Wenn das aber nicht hinhaut, wenn auf der Grundlage eben nicht genügend Leute zusammenkommen, die sagen, sie wollen ihren Beitrag leisten bei der Bundeswehr, dann setzt eben immer mehr Verpflichtung ein.
Also nochmal konkret, wer muss zur Musterung und wer nicht? Und was bedeutet jetzt dieser Beschluss, der da gefasst wurde?
Also los geht's, wenn dieses Gesetz so beschlossen wird, und mittlerweile spricht schon einiges dafür, dass die auch im Zeitplan bleiben, am 01.01.2026. Dann bekommen alle, die nächstes Jahr 18 werden, früher oder später Post von der Bundeswehr, können digital den berühmten Fragebogen ausfüllen. Frauen können das tun, junge Männer müssen das. Das ist schon mal dieses erste Element der Verpflichtung. Dann weiß die Bundeswehr also, was sagen denn junge Leute dieses einen Jahrgangs, den sie da befragen? Fühlen die sich selbst fit genug? Welche Fähigkeiten bringen die auch mit und wären sie zum Dienst an der Waffe bereit? Aber eben die Entscheidung für oder gegen den Wehrdienst, die bleibt dann noch freiwillig.
Ja, wir haben uns mal gefragt, wie kommt das überhaupt bei denjenigen an, die es vielleicht betreffen würde, und haben uns mal auf der Straße umgehört.
Ich könnte es mir auch vorstellen, unsere Cousine ist sogar in der Bundeswehr, die ist Fallschirmjäger, da verdient man auch ziemlich gut. Ist halt manchmal anstrengend, aber man kann da schon durch.
Weil die Männer in meiner Familie alle in der Bundeswehr waren, also es ist so ein kleines bisschen wie so eine Tradition bei uns. Und sonst, weil ich auch einfach mein Land dienen und helfen möchte.
Also Wehrdienst ist teilweise leider notwendig, aber ich stehe dem relativ kritisch gegenüber, dass es da eine Pflicht geben soll, weil ich finde, das ist der falsche Ansatz, um Leute tatsächlich dazu zu bewegen, sich in der Bundeswehr irgendwie zu engagieren. Dass man einfach so eine Grenze setzt und sagt, so ab jetzt müsst ihr. So, man kann ja nichts dafür, also ich kann ja jetzt nichts dafür, dass ich 2006 geboren bin und ich jetzt so in dem Sinne, sag ich mal, befreit bin von der Wehrpflicht und andere, die jetzt 2008 geboren sind, die müssen jetzt auf einmal Wehrdienst leisten und dann im Notfall sich an die Front stellen.
Findest du, ist das so, was du bislang gehört hast, ist das auch so die Stimmung, die du so wahrgenommen hast, oder hast du andere Zahlen dazu?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, es wird niemand gezwungen zum Dienst an der Waffe. Es gibt nach wie vor auch in diesen Zeiten ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, das mal vorausgeschickt. Und klar, die Bedrohung in Osteuropa ist, wie sie ist. Es gibt das Putin-Regime und das macht vielen Angst, wahrscheinlich auch zu Recht. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich kann mir das vorstellen, Dienst an der Waffe zu tun, auch in diesen Zeiten, vielleicht gerade in diesen Zeiten. Und andere, die sagen, nee, das ist mir zu heikel oder auch aus grundsätzlichen Gründen will ich das nicht. Aber man muss auch sagen, weil manchmal so ein bisschen der Eindruck entsteht, also das mit der Freiwilligkeit können wir jetzt mal versuchen, aber im Grunde wird das nicht funktionieren, ist so ein bisschen eine dominierende Meinung, nach meinem Eindruck, auch hier im Regierungsviertel. Da muss man aber auch sagen, es gibt andere Befunde. Uni Hamburg zum Beispiel hat eine repräsentative Umfrage durchgeführt mit ganz interessanten Ergebnissen. Die haben auch junge Leute gefragt, könnt ihr euch das vorstellen, ja oder nein? Und das Ergebnis war also, nach dieser Umfrage zumindest, das könnte schon hinhauen mit der Freiwilligkeit. Ist nicht gesagt, dass es wirklich klappt, aber es gibt eben auch wissenschaftlich fundierte Hinweise in diese Richtung und das kommt mir in der Diskussion manchmal zu kurz.
Juli, du hast jetzt aufmerksam zugehört, Palm. Kannst du die Einschätzung teilen?
Ich finde, was man sieht, ist ja, dass sich die Menschen, die jungen Leute, sehr damit beschäftigen, wozu natürlich auch diese Diskussion am Ende auch geführt hat, glaube ich. Und ja, das sind eben sehr aufreibende Zeiten. Und ich kann auch jede, ich bin selber auch Mutter, man kann das schon sehr verstehen, dass da auch große Sorgen sind, dass jetzt auf einmal ja, das Kind zum Wehrdienst muss. Gleichzeitig finde ich auch, was Mario sagt, was so ein bisschen in dieser Debatte unterschlagen wird, ist, soll ja auch einen Ersatzdienst geben. Also es gibt ja, soll ja, also wenn es denn eine Pflicht geben würde, auch die Möglichkeit geben, etwa Zivildienst zu machen. Das finde ich, wird in der Diskussion immer so ein bisschen hinten angestellt, als ob man, wenn es eine Wehrpflicht geben würde, dass man dann auf jeden Fall zum Bund gehen müsste. Das ist aber nicht so.
Ja, denn unser Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ist ja ziemlich zuversichtlich, dass wir das mit der Freiwilligkeit hinbekommen.
Warum gehen wir nicht erstmal davon aus, dass die Freiwilligenzahlen reichen, so wie in anderen Ländern auch? Ich gehe davon aus, dass sie reichen werden. Ich lese die Umfragen, ich sehe die Bewerbungszahlen, ich sehe die freien Dienstposten, die wir haben, ich sehe die jetzt erst dazukommenden Attraktivitätsmerkmale. Jetzt zu spekulieren über Pflichtmodelle, macht für mich gar keinen Sinn.
Es gibt aber auch Experten wie Sönke Neitzel, habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder gehört, das ist ein Militärhistoriker von der Uni Potsdam, der sagt, das reicht so auf gar keinen Fall. Der war diese Woche in einer Anhörung hier im Bundestag und hat sich sehr entschieden an die Abgeordneten gewandt. Ja, fast flehend, möchte ich mal sagen. Hören wir mal rein.
Falls es zu einer militärischen Auseinandersetzung der NATO mit Russland kommen sollte, was Gott verhindern möge, falls das aber passiert, wird man auf Sie schauen. Also seien Sie Teil der Zeitenwende, nicht einer Zeitenbremse, und werden Sie, so meine große Bitte, Ihrer Verantwortung, Ihrer hohen Verantwortung gegenüber der Republik gerecht.
Tja, wie deutet man das? Also ist das schon ein bisschen zu viel? Also wie ist deine Einschätzung?
Also ich war am Montag da, als diese Anhörung war, und Sönke Neitzel war als Sachverständiger geladen worden von der Unionsfraktion, und ich muss gestehen, ich musste so ein bisschen schlucken, denn man hat das ja eben gehört, das ist ihm sehr ernst, und es ist aber auch so ein moralischer Appell, fast ein flammender Appell gewesen, vorgetragen an die Adresse der Abgeordneten. Und da muss man sich einfach vergegenwärtigen, das war eine Anhörung mit Sachverständigen. Normalerweise herrscht da ein eher neutral-sachlicher Ton, also das habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt. Und die Frage ist natürlich auch, kann man das mit dieser Gewissheit sagen? Also letztlich haben wir alle die Glaskugel nicht. Wir sehen, wie sich die Lage in Osteuropa entwickelt. Wir haben gesehen, dass das Putin-Regime die Ukraine überfallen hat, dass das Putin-Regime vorher auch schon sich am Krieg in Syrien beteiligt hat. Wahrscheinlich, wie wir jetzt wissen, um sich warm zu laufen für spätere Kriege. Also wir sind, denke ich, gut beraten, von Schlimmem auszugehen, auch für die Zukunft. Aber letztlich, wie genau sich die Situation vor allem in Osteuropa an der NATO-Ostgrenze entwickeln wird, auch hinterlegt mit Jahreszahlen, da ist ja jetzt oft schon die Rede davon, spätestens 29 sollte man jetzt aber gewappnet sein, andere sagen frühestens, aber es wird da mit so konkreten Jahreszahlen, konkreten Zeiträumen operiert, das suggeriert, als hätten manche eben doch diese Glaskugel und als wäre Prognose ein Geschäft, das irgendwie mit Mathematik zu vergleichen wäre, ist es aber nicht.
Also das stimmt sicherlich, ne? Keiner weiß genau, was die Zukunft bringt. Gleichzeitig würde ich schon sagen, wenn man so eine große Unsicherheit hat und es ja schon gewisse auch Indizien gibt, also es gibt ja schon, also es gibt Cyberangriffe von Russland auch auf Deutschland. Also es ist auf jeden Fall eine Gefahrensituation und der Kanzler selber hat ja gesagt, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden. Und wenn man so eine klare Ansage macht, und ja, man weiß nicht, wie sich die nächsten Jahre entwickeln und wir alle hoffen, dass wir nicht in einen Krieg kommen. Aber dann finde ich schon, dass man in so einer Situation, wenn man solche klaren Aussagen macht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch eine Wehrpflicht wieder einführen sollte. Ich kann mich daran erinnern, dass es diese Wehrpflicht gab. Und wie du schon sagtest, ne, das war damals ganz normal. Also warum nicht dahin zurückkommen?
Naja, normal war das Prozedere, aber es waren natürlich andere Zeiten.
Das
in den
90ern. Absolut.
Wir, ne, sind groß geworden, ja, so mit dem Gefühl, es wird jetzt global gesehen eigentlich alles besser. Es gibt keinen Ost-West-Konflikt mehr. Die Bedrohung war nicht so akut.
Und es ist ja jetzt auch eine andere Bedrohung, ne? Also die Frage ist ja auch, schaffen wir es mit einer ja, konventionellen Armee, also quasi mit einer klassisch militärische Streitkräfte überhaupt gegen Russland anzugehen, weil es gibt Cyberangriffe und Russland hat Atomwaffen. Also wie ist da die Einschätzung?
Ja, Russland spielt ja auch diese atomare Karte zumindest rhetorisch immer wieder aus. Schon als es losging in der Ukraine, hat Putin letztlich unverhohlen damit gedroht, dass Russland diese Atomwaffen hat und dass der Westen sich besser raushält. Und das ist nicht passiert. Die Ukraine wird bis heute zumindest von Europa und auch von Deutschland ja sehr stark unterstützt, auch militärisch. Und wir haben gesehen, nein, Putin ist diesen Schritt nicht gegangen. Trotzdem, die Karte wird gespielt und er weiß natürlich auch, dass das in demokratischen Gesellschaften des Westens unglaublich viele Leute verängstigt und dass hier halt auch Menschen was zu sagen haben, anders als in Russland, dass man eben auch als Bürger an freien Wahlen teilnehmen kann und sich da einbringen kann. Und da spielen natürlich solche Ängste auch eine Rolle. Aber zur Frage, wenn wir jetzt über andere Waffen sprechen, nicht Atomwaffen, sondern Panzer, Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge, kann man damit, wenn man davon mehr hat und auch mehr Truppen hat, also auch eine größere Armee, mehr Wehrdienstleistende, kann man damit so jemanden wie Putin, der auf seinen Atomwaffen sitzt, abschrecken? Da denke ich schon, ja, das kann man, weil eben auch für Putin natürlich Atomwaffen das allerletzte Mittel wären.
Gleichzeitig machen sich viele Sorgen, dass wir uns zu sehr auf Aufrüstung und die sogenannte Kriegstüchtigkeit fokussieren. Wie seht ihr das, Mario, Juli?
Also grundsätzlich macht natürlich aus meiner Sicht Aufrüstung allein eine Welt nicht sicherer, sondern aus meiner Sicht wäre das natürlich in einer idealen Welt so, dass wir abrüsten. Und natürlich sind diplomatische Bemühungen extrem wichtig und wichtig, um Frieden zu schaffen. Nur muss man in dieser Situation einfach sagen, Putin ist nicht wirklich zu Gesprächen bereit. Das haben wir ja auch immer wieder jetzt gesehen, auch die Gespräche zwischen Donald Trump und Putin. Okay, die haben gesprochen, aber er ist nicht wirklich bereit, eben Frieden zu schaffen. Von daher ist es natürlich etwas fraglich, was das am Ende wirklich bewirken soll. Ich glaube, es ist strategisch manchmal vielleicht sinnvoll, immer mal wieder zu signalisieren, dass man auch das Gespräch sucht. Ich glaube, ich kann mich erinnern, Olaf Scholz hat ja dann irgendwann mal ein Telefongespräch gemacht, wo man sagen kann, damit man auch denen signalisiert, die sagen, es wird nicht genügend gesprochen, dass man denen signalisiert, doch, doch, wir versuchen schon ins Gespräch zu kommen, aber da kommt halt nicht so viel zurück, beziehungsweise nicht so viel Konkretes, diesen Krieg eben zu beenden. Also das habe ich schon so empfunden, auch in der Vergangenheit, dass man da ja eigentlich eine Leerstelle lässt. Und dann wird dieses Geraune immer so groß, dass man denkt, ja, Putin will ja eigentlich Frieden, was natürlich nicht stimmt, also aus meiner Sicht. Aber da glaube ich schon, die Politik sollte signalisieren, dass man gesprächsbereit ist. Nur die Frage ist halt, was das in dieser Situation am Ende wirklich bringt.
Mario, deine Einschätzung?
Ich sehe natürlich auch das Problem, dass ein Diktator, der einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, natürlich nicht wirklich gesprächsbereit sein kann, bis er seine Ziele auf militärischem Weg erreicht hat. Trotzdem halte ich es für einen Fehler, dass das immer wieder so in den Vordergrund gerückt wird, auch von Seiten der jetzigen Bundesregierung, dass das eben von vornherein zum Scheitern verurteilt sei. Man muss ja nicht gleich nach Moskau fahren. Eine Friedensinitiative könnte auch anders aussehen. Es geht einfach darum, auch diesen Gedanken, Gespräche müssen möglich bleiben, auch unter diesen fürchterlichen Bedingungen, dass man den vielleicht auch stärker in die öffentliche Diskussion einbringt, statt von vornherein das immer auszuschließen aus realistischen Erwägungen heraus, der will ja sowieso nicht ernsthaft verhandeln. Damit, glaube ich, tut man auch im Inland Kräften einen Gefallen, die nicht wirklich sachlich über diesen Ukraine-Krieg sprechen wollen, sondern ihr eigenes Süppchen kochen. Und du hast von einer Leerstelle gesprochen, da sehe ich halt auch eine große Leerstelle in der Kommunikation der Bundesregierung nach innen.
Du hast es gerade eben schon gesagt, man muss ja nicht gleich nach Russland fahren. Also wie gehen wir denn jetzt eigentlich um mit Russland? Das ist tatsächlich unser nächstes Thema, denn diese Frage beschäftigt eigentlich alle Parteien und eine in dieser Woche ganz besonders, nämlich die AfD. Da kann man sagen, da gab es richtig Theater. Darüber sprechen wir gleich. Vorher muss ich meinen kleinen nervigen Appell, den es jetzt jede Woche geben wird bis Weihnachten, ich will nur noch mal daran erinnern, in 6 Wochen ist es soweit. Nicht, dass es nachher heißt, ich hätte nicht gewarnt. Dann gibt es diesen Podcast nämlich schon fast ein Jahr. Wir haben eine Menge Themen besprochen und bestimmt haben wir auch einiges nicht besprochen. Und wir wollen von euch wissen, was hat euch bislang gefehlt? Welche Fragen habe ich nicht gestellt? Wir machen nämlich noch eine Sonderfolge an Weihnachten und Silvester. Und gibt es Themen, die euch interessieren? Also sei es, dass wir vielleicht nochmal einen Deep Dive machen zum Thema soziale Sicherheit oder Gerechtigkeit. Endlich vielleicht auch mal über den Bundespräsidenten sprechen. Schreibt mir, sagt mir Bescheid, schickt mir eine Mail an berlincode@ard.de oder schickt eine WhatsApp. Das hat zum Beispiel Phil getan.
Ja, ich hätte einen Themenvorschlag für euer Weihnachts- und Silvester-Special. Die mentale Gesundheit in der Politik, also strukturell betrachtet, wie Arbeitsbedingungen, Druck von außen und das Tempo im politischen Alltag auf Dauer zu Erschöpfung oder Rückzug führen.
Dankeschön, Phil. Also ihr könnt es genauso machen wie Phil. Ihr könnt mir eine WhatsApp schicken an 030 22 88 22 88 und dann besprechen wir das Thema hier in Berlin-Code. So, ich bin fertig, das war's, jetzt nerv ich nicht wieder. Jetzt springen wir wieder zurück. Die AfD. Ich habe diese Woche Markus Lanz geguckt und da war unter anderem Tino Chrupalla zu Gast, einer der AfD-Chefs, das sage ich bewusst, weil das gleich wichtig ist. Und Chrupalla wurde von Lanz gefragt, ob Deutschland auch ins Fadenkreuz von Präsident Putin geraten könnte, ob Putin eine Gefahr ist. Und da hat Chrupalla gesagt,
Ich argumentiere als deutscher Politiker. Mir hat er nichts getan.
So, daraufhin hat Lanz gesagt, ernsthaft, Herr Chrupalla, das ist keine Gefahr?
Fassung. Jedes Land kann eine Gefahr für Deutschland werden. Jedes Land kann.
Es ist ein allgemeiner
Wahrsatz. Nein, es kann nicht. Es ist kein allgemeiner Wahrsatz.
Welches denn?
Die Aufgabe der Politik ist, Gefahren
Luxemburg,
abzuwehren.
Polen, Finnland.
Nehmen Sie Polen. Natürlich kann auch Polen für uns eine Gefahr sein.
So, das Ganze ging so die ganze Zeit hin und her. Und Ich muss sagen, ich war ziemlich verstört und konnte das nicht so ganz einschätzen, Juli.
Ja, das war ja doch so erstmal so eine sehr lapidare Äußerung von Tino Chrupalla zu Putin, den er ja selber in der Sendung auch als Diktator bezeichnet hat. Aber dann vor allen Dingen diese Äußerung zu Polen, die hat in den Reihen der AfD nach meinen Informationen für gehörige Unruhe gesorgt. Ich war da in ein paar Hintergründen, wo man sich da doch auch sehr lächerlich drüber gemacht hat. Ich habe mit Rüdiger Lukassen ein Interview geführt. Das ist hier ein Verteidigungspolitiker, der sehr früher Soldat war. Und der hat gesagt, das wäre völlig bizarr, das wäre keine Politik. Polen sei unser Nachbar, Polen ist ein NATO-Land. Also da wurde auch offen sehr deutlich Kritik geäußert an Tino Chrupalla. Und ich glaube, es zeigt auch ganz gut, wie im Moment die Kräfteverhältnisse in der Fraktion sind. Da geht es relativ häufig dann darum, zwischen Ost und West, dass da Ost- und Westverbänden, dass da auch Konflikte sind.
Darauf kommen wir gleich. Aber so grundsätzlich könnte man ja sagen, die Partei ist Russland doch schon sehr aufgeschlossen.
Ja, absolut. Die Partei ist Russland aufgeschlossen. Da gibt es auf jeden Fall einige Abgeordnete, die Russland sehr aufgeschlossen sind. Und auch die beiden Parteichefs haben ja immer das, was wir eben gerade vorher besprochen haben, immer sehr auf Dialog gesetzt. Man müsse mit Russland reden. Und ja, also dies ist eine Partei, die sehr russlandaffin ist. Und das hat sich jetzt auch nicht grundsätzlich bislang geändert.
Interessant ist ja auch, dass ja in den kommenden Tagen eigentlich mehrere Politiker der AfD nach Russland reisen wollten. Und da ist jetzt generell die Frage, warum macht die Partei das? Also ist das so klug? Haben die das immer gemacht? Und was wollen die damit erreichen?
Also erstmal ist das nicht die Partei, das sind eher einzige Abgeordnete.
Genau, ja.
Und die machen, ja, das ist in dem Fall relativ entscheidend, weil die selber diesen Impetus haben, eben nach Russland zu fahren. Und da sind eben Abgeordnete dabei. In dem Fall ging es um Rainer Rotfuß und Steffen Kotré. Das sind beides Abgeordnete, die schon in der Vergangenheit häufiger in Russland waren, die gegen Sanktionen von Russland sind, also die eine große Russland-Affinität haben. Und die haben eben diesen Antrag gestellt, weil sie zu einer Konferenz nach Sotschi reisen wollten. Und ja, dieser Antrag ist in dem, das muss dann immer in den Arbeitskreisen, im Arbeitskreis Außen der AfD-Fraktion genehmigt worden.
Okay, und wie sieht das Alice Weidel, die andere Chefin der AfD?
Ja, die ist darüber, wenn man es freundlich formuliert, überhaupt nicht glücklich. Sie hat da wirklich einen, wie ich finde, bemerkenswerten Auftritt diese Woche bei einer Pressekonferenz gehabt, die immer stattfinden, bevor die Fraktionssitzungen sind. Und da hat sie auf die Frage nach diesen Reisen sinngemäß gesagt, sie wäre da nicht hingefahren. Und man merkte ihr wirklich an, dass sie, also ich würde sagen, stinkesauer ist. Und nach meinen Informationen war das auch so, dass sie schon in diesen internen Sitzungen vorher doch sehr wütend darüber war und gesagt hat, das kann doch nicht sein, jetzt schon wieder. Also sie ist über diese Reisen überhaupt nicht glücklich.
Lass uns mal reinhören, vielleicht hört man das Säuerliche dann in ihrer Stimme.
Ich selbst würde dort nicht hinreisen, ich würde es auch niemandem empfehlen, weil ich nicht weiß, was letztendlich das Ergebnis sein soll. Darum ist es jetzt nur noch einer und wir warten mit Spannung auf die Ergebnisse. Sie verstehen meine Einlassung richtig. Ich kann nicht verstehen, was man da eigentlich soll, um es hier ganz deutlich zu sagen.
Ja, das ist deutlich geworden. Sind die jetzt, oder haben die nach wie vor vor, dahin zu fahren?
Genau, sie sagt ja in ihrem Statement, es fährt jetzt nur noch einmal. Es gab diesen bemerkenswerten Satz von ihr, Rainer Rotfuß bleibt jetzt hier. Er hat da selber zurückgezogen, aber man kann davon ausgehen, und das ist auch das, was ich höre, dass da doch auch intern Druck gemacht worden ist. Es war nämlich auch so, dass Rainer Rotfuß geplant hatte, Medvedev zu treffen, was ja ein Sicherheitsberater von Putin ist. Das hatte er schon im vergangenen Jahr auch schon mal gemacht. Das hat für sehr viel Furore gesorgt. Und dieses Mal war es eben so, dass er das bei dem Antrag auch nicht angegeben hat, aber eben das geplant hatte. Und da hatte schon der Fraktionsvorstand gesagt, nee, das geht wirklich gar nicht. Und von daher hat er jetzt, ob nun aus freien Stücken oder nicht, gesagt, er fährt nicht hin. Aber Steffen Cotré fährt mit anderen AfD-Kollegen trotzdem weiterhin nach Sotschi, müsste jetzt eigentlich auch schon unterwegs sein.
Einmal noch mal ganz kurz zu Weidel. Hatte die schon immer diese russlandkritische Haltung?
Nee, also so wie ich es ja gerade schon gesagt habe, grundsätzlich setzt sich Weidel ja auch für den Dialog ein und sie spricht immer groß, dass man jetzt Frieden schaffen müsste. Also sie ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt auf einmal Russland kritisch geworden ist, aber was schon interessant ist, dass sie, zuletzt hat sie auch eine Mahnung an Russland ausgesprochen, sich deeskalierend zu verhalten. Also man hat schon das Gefühl, dass sich da etwas verschiebt bei ihr. Ich glaube, dass sie in diesem Fall sehr sauer war, auch weil sie diese Reisen als extrem unprofessionell empfindet. Das hat nämlich ja auch schon eine Vorgeschichte. Rainer Rothfuss, der schon letztes Jahr eben bei dieser Konferenz in Sotschi war, hat damals so ein Social-Media-Video aufgenommen, wo man ihn im Bademantel sieht, in so einer Saunalandschaft, wo er davon erzählt, wie traumhaft das alles sei und sich so ein bisschen lustig gemacht hat über die Sanktionen. Und sie sieht einfach, dass das in der Außenwirkung für die AfD nicht gut ankommt. Und ich glaube, darüber hinaus glaubt sie auch nicht, dass da jetzt so ein großer Mehrwert für die Fraktion drin wäre, sondern eben eher, dass man wieder neue Angriffsflächen bietet. Im Moment ist es ja so, dass die Union ja doch sehr stark massiv gegen die AfD wettert und sie als Putin-Partei bezeichnet.
Ich erlebe Alice Weidel halt eher so quasi als Strategin. Ist das was Strategisches auch, dass sie sagt, so, das können wir uns jetzt auf gar keinen Fall leisten, solche Schlagzeilen, dass wir da Leute hinschicken von uns?
Es ist eine strategische Positionierung von ihr. Sie geriert sich ja selber auch immer als sehr professionell. Ne? Kann man Fragezeichen machen, ob sie das wirklich ist. Aber sie hat das Gefühl, dass das die Partei eben ja, sehr unprofessionell dastehen lässt. Und von daher ist das aus meiner Sicht eine sehr doch strategische Entscheidung und hat jetzt nicht irgendwas mit ideologischen Überzeugungen zu tun, wie so häufig bei ihr.
Mario, weil wir uns ja so viel über Wehrpflicht und so unterhalten haben, das war doch auch ein Streitpunkt innerhalb der AfD. Da gab es doch auch zu dem Thema ordentlich Ärger, oder?
Die AfD scheint an der Stelle mit sich zu ringen. Das ist diese Woche auch deutlich geworden bei der Anhörung, über die wir schon gesprochen haben. Da war Rüdiger Lukassen auch da natürlich als der Verteidigungspolitiker der AfD und sie hatten eingeladen einen ehemaligen Bundeswehrgeneral, der mehr oder weniger gleich mal gesagt hat als Sachverständiger, er würde jetzt hier aber nicht die AfD-Linie vertreten. Und es wurde dann schnell klar, er würde ein Plädoyer für eine Rückkehr zur Wehrpflicht halten. Also das ist schon ungewöhnlich, dass eine Partei, die eben sich auch als patriotische Kraft zu inszenieren versucht, jetzt ausgerechnet in der Frage Wehrpflicht ja oder nein, die in diesen Zeiten so entscheidend ist, da so gespalten steht. Also du hast da bessere Einblicke als ich in dieser Partei, Juli, aber auch wenn man das so beobachtet im Regierungsviertel, wie sie sich positionieren oder eben auch nicht klar positionieren, ist das schon echt bemerkenswert.
Ja, die Wehrdienstgeschichte ist ja eigentlich die andere Sache, die auch sehr deutlich zeigt, dass es eine Spaltung in dieser Fraktion zwischen West- und Ostverbänden gibt. Die Ostverbände, die sehr viel skeptischer sind, was eine Wehrpflicht zur jetzigen Zeit angeht. Und die Westverbände, die da doch sehr stark drauf drängen. Und auch da sieht man eben, Weidel ist pro Wehrpflicht und Chrupalla ist gegen Wehrpflicht. Also dieser Konflikt zwischen Weidel und Chrupalla, der sich ja auch bei der Russland-Frage zeigt sich auch beim Wehrdienst.
Und würdest du sagen, könnte dieser interne Streit ein Problem für die Partei werden?
Naja, gibt es so zwei Sichtweisen. Erstmal gibt es schon auch viele in der Partei, die sagen, dass das auch ganz gut ist, dass man da in der Parteispitze so unterschiedliche Lager bedient. Und in der Außenwirkung muss man auch sagen, dass zuletzt das der Partei nie wirklich geschadet hat, dass sie sich eben nicht sehr klar positioniert bei manchen Themen, sondern man eben versucht, viele, viele unterschiedliche Leute anzusprechen. Aber grundsätzlich jetzt ist es schon so in dieser Woche, dass der Streit ja sehr offensichtlich ist und man doch sehr klar sieht, dass eben Tino Chrupalla da einen ganz anderen Kurs fährt, was Russland angeht. Er hat ja diese Reisen eben auch öffentlich verteidigt. Und Alice Weidel eben sagt mal, sie sieht überhaupt nicht, warum man da hinfahren sollte. Von daher ist das schon etwas, was der Partei jetzt wirklich, glaube ich, nicht unbedingt gut tut. Und was ich eben auch höre, ist, dass darüber intern auch hart gerungen wird.
Okay, also auch daran sieht man, das wird uns wahrscheinlich noch eine Zeit lang begleiten. Ja, dann sage ich ganz herzlich danke, Juli Kurz und Mario Kubina. Vielen Dank für eure Einordnung, das hat sehr geholfen.
Sehr gerne.
Gern.
Ja, und wer nicht genug aus dem ARD-Hauptstadtstudio bekommen kann, für den habe ich einen thematisch aktuellen Podcast-Tipp, nämlich Bundesumweltminister Carsten Schneider ist im ARD-Interview der Woche, passend zur Weltklimakonferenz in Brasilien. Und im Interview der Woche geht es um große Fragen und drängende Probleme. Wer hat echte Lösungsvorschläge? Was steckt hinter politischen Entscheidungen, die auch Folgen für dein Leben haben? Beim Thema Klima natürlich ganz schön wichtig. Und die Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio bohren nach. Und das ARD-Interview der Woche gibt es immer freitags. Die neue Ausgabe findet ihr dann immer in der ARD-Audiothek. Ja, das war Berlin Code für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sag bis nächste Woche. Und wie gesagt, denkt an die Fragen und Themen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein paar Vorschläge schickt. Bis nächste Woche.